Filme unseres Lebens. Der Filmpodcast mit Dominik Schnitzer.
Herzlich willkommen zum großen Saisonfinale von Film unseres Lebens, das heute den Titel hat, und ich hoffe, ich kann es richtig aussprechen, weil mein Französisch nicht das allerbeste ist. Chacune son cinéma où ce petit coup au cœur quand la lumière s'éteint et que le film commence. Was so viel heißt, für jeden sein Kino. Eine Erklärung von unserer Liebe zur großen Leinwand. Und wie der Titel vielleicht schon ein bisschen andeutet, habe ich heute keinen einzigen Gast, keine einzige Gästin, sondern ganz viele, die mir wunderbare Nachrichten geschickt haben, weil ich all die Gästinnen und Gäste mal abgefragt habe, die schon hier waren, ob es irgendeinen Film gibt, den sie in diesem Sommer noch unbedingt sehen wollen, auf den sie sich freuen, oder ob sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einen Film empfehlen können, der vielleicht ein gerne vergessener Klassiker ist oder ein Must-See oder was auch immer. Deswegen, ja, habe ich alle Freundinnen und Freunde, die hier schon zu Gast waren, durchtelefoniert und habe sie gebeten, mir bis zum letzten Sonntag ihre Filmempfehlungen als kleine Audionachricht zu schicken. Und ich kann sagen, nicht bei jedem hat es für Ruhe gesorgt, meine Bitte.
Oh Gott, jetzt ist schon Sonntag. Was für ein Stress für mich. Ich mache mir selbst Stress. Aber es ist nicht so schlimm. Ich werde gleich dir die richtige Nachricht schicken. Das ist jetzt nur so quasi zum Warmmachen. Ich habe schon gedacht, ich hatte gestern so einen stressigen Tag, weil ich so doof bin. Ich weiß auch nicht. Ich war überall und habe die ganze Zeit gedacht, oh Gott, bin ich zu spät? Nein, ich bin Gott sei Dank nicht ganz zu spät, aber fast. Heute Abend ist ja letzte Chance. Egal, jedenfalls schicke ich dir gleich mal, nachdem ich mir wirklich auch jetzt nochmal den Kopf zerbrochen habe, schicke ich dir jetzt, pass auf, ich habe sogar zwei Tipps in meiner Verzweiflung, das erkläre ich gleich. Ich schicke dir das sofort, das ist jetzt nur zum Warmmachen. Dass du Bescheid weißt. Also ich mache das jetzt sofort. Das war jetzt zum Warmmachen, gleich kommt die eigentliche Nachricht. Die kann man ja auch löschen und Zollzahl, dann mache ich die nochmal. Gucken wir mal. Also ich versuche es eine Minute zu schaffen. Guck mal, jetzt habe ich schon eine Minute gequatscht. Geht.
Genau, es geht. Das war Janis Zaurins, von dem wir etwas später in der Sendung beide Filmtipps hören werden. Ja, es war, wie gesagt, für manche Leute ein bisschen stressig. Und lieber Janis, wenn du das hörst, ich muss gestehen, manche Leute haben noch am Montag, als ich auf dem Weg zur Aufzeichnung war, mir noch ihre Nachrichten geschickt und die haben es auch noch in die Sendung geschafft. Ich bin euch allen wahnsinnig dankbar, dass ihr in dieser Sendung zu Gast wart und euch allen anderen, dass ihr die Sendung so regelmäßig hört und wunderbare Rückmeldungen gebt. Das freut mich sehr. Und deswegen kommen jetzt von all diesen wunderbaren Leuten die Empfehlungen. Und hier kommt die erste für eure Sommerfilmliste.
Moin, ich bin Christina Rann, Moderatorin und Sportkommentatorin. Heute empfehle ich euch The Holdovers von Alexander Payne aus dem Jahr 2023. Erstmal Divine Joy Randolph, Golden Globe und Oscar-Gewinnerin als beste Nebendarstellerin. Diese Rolle ist so wahnsinnig sensibel gespielt und so berührend. Und das erstmal vorneweg schon eine riesengroße Leistung, für die es sich alleine schon lohnt, diesen Film zu schauen. Ja, es geht mal wieder um eine unverhoffte Combo, die zusammenbleiben muss, die Winterferien zusammen verbringen muss in einem Elite-Internat. Aber umgesetzt mit Herz, Humor, Bitterkeit, Realismus, Nostalgie. Es spielt Anfang der 70er Jahre, hat natürlich auch diesen Look. Und dann der Hauptdarsteller, Paul Giamatti. Übrigens, er spielt einen Professor, frustriert an einem Elite-Internat. Er muss über die Winterferien The Holdovers, also die da bleiben, begleiten. Übrigens, Paul Giamattis Vater war erst Professor, dann später Präsident der Yale University. Ob er sich da was an Inspiration geholt hat? Paul Giamattis Vater war später auch noch Commissioner der Major League Baseball. Ich sag euch, es gibt immer einen Sportbezug. Paul selbst, klar, erstmal eine andere Richtung eingeschlagen, aber es war Alan Rickman, der ihn später ermutigte, seinem Talent zu folgen. Dann an der Yale School of Drama, auch keine schlechte Adresse. Mit der Rolle des Paul Hunham in diesem Film The Holdovers hat er sich selbst eine Oscar-Nominierung verdient und den Golden Globe. Also Winterferien im Sommer bei 27 Grad, definitive Empfehlung. Viele Grüße.
Ja, vielen herzlichen Dank. Der Holdovers zu leihen auf Amazon oder auch bei Wow. Auch immer wieder mal bei Join zu sehen. Bitte Ausschau halten. Könnt ihr auf jeden Fall streamen oder als DVD oder Blu-ray erwerben. Ist ein ganz wunderbarer Film von dem, wie ich auch finde, fantastischen Autorenfilmer. Vielen Dank an Christina Rann, die ihr auf Magenta TV, auf The Zone, also eigentlich überall, wo der Ball rollt oder Sport ist, könnt ihr Christina sehen. Und also ich finde es fantastisch, Christina. Vielen Dank für deine tolle Nachricht, weil es ist unglaublich. Man denkt ja immer so, die kennt sich mit Sport aus, die kann das in einem wegmoderieren. Und dann denkt man so, Wahnsinn, die könnt ja auch eine Filmsendung moderieren. Ich ablasse vor Neid von all diesem Hintergrundwissen, von diesen gemeißelten Sätzen. Und ja, sie hat wieder fantastischen Filmgeschmack bewiesen mit The Holdovers. In Sachen Filmgeschmack habe ich das letzte Mal Rückmeldung bekommen bei der Folge Scream, dass da manche verwundert waren über unsere Filmauswahl. Aber das ist, finde ich, genau dieses Ding, was diese Sendung ausmacht. Filme sind persönliche Erlebnisse. Und wenn man nämlich den Film Gonga durch die Augen von Katharina Prehl gesehen hat und vor allem durch die Augen ihres wahrscheinlich noch heute traumatisierten Bruders, dann muss man diesen Film einfach lieben. Da geht es nicht um Qualität, da geht es einfach darum, was machen Filme mit uns? Und Katharina hat für den Sommer diese Filmauswahl uns geschickt.
Hallo, hier ist wieder Katharina. Heute habe ich nichts zum Schreien mitgebracht, sondern was fürs Herz. Naja, obwohl Gonga war auch was fürs Herz, wenn wir mal ehrlich sind. Ich habe den Film Soul mitgebracht, ein Animationsfilm, der einfach was für regnerische Tage im Sommer, würde ich mal sagen, ist. Es geht um einen Jazzmusiker. Die Seele soll leider hier diese Erde verlassen und eine zynische Seele, die gar nicht hier auf die Erde will. Und die beiden treffen sich und beide suchen den Sinn des Lebens. Und suchen wir das nicht alle? Also, begebt euch gerne auf die Suche. Habt einen tollen Sommer und bis bald. Man hört sich.
Ja, wir sind alle auf der Suche, und zwar auf der Suche nach guten Filmen. Und Katharina legt uns Soul ans Herz, den man auf Disney Plus sehen kann. Und falls ihr Katharina, die Scream Queen vom Staatstheater Kassel, auf der Bühne sehen wollt, guckt auf den Spielplan vom Staatstheater Kassel. Oder ihr könnt ab dem 20. Juni sie auf der Bühne der Deutschen Oper in Berlin sehen. Nämlich hat sie eine Gastrolle in Zar und Zimmermann. Und liebe Katharina, vielen Dank, dass du unsere kleine Kapitelüberschrift Komödie für die ganze Familie einläutest. Da kommen jetzt ein paar sehr schöne Filme noch. Und zwar ist der nächste Tipp von meiner Nichte Lilly, die ihr alle vom Weihnachtsspecial kennt. Und auch da haben mich ein paar Mails erreicht, wo die Leute gefragt haben, ob Lilly vielleicht nächste Weihnachten wiederkommt, weil es natürlich die Leute auch interessiert, wie ist sie dann so ein Jahr später und was hat sie dann für Filme? Und ich wurde auch gebeten, sie dann bei diesem Mal nicht so zu oft zu unterbrechen wie beim letzten Mal. Ich werde mir Mühe geben. Deswegen gibt es jetzt ungeschnitten von Lilly ihre Filmempfehlung, ohne dass ich irgendein Wort dazwischen sagen kann.
Hallo, hier ist Lilly, Dominiks Nichte. Ich würde den Film Die Croods empfehlen. Darum geht es, dass das eine Höhlenfamilie ist, also eine Steinzeitfamilie ist, die sich nur in der Höhle versteckt und halt nur da drin bleibt, weil die Angst haben, weil es ja gefährlich ist. Und die eine Tochter ist halt nachts, hat sie etwas Leuchtendes gesehen und ist rausgeschlichen. Und da war ein Junge, der halt ein bisschen moderner war, der mehr wusste als sie. Und dann hat der Junge sie gewarnt vor einem großen Vulkanausbruch, dass die halt weg müssen. Und also das Mädchen heißt Eve und Eve hat gesagt, Nein, das geht nicht. Hier ist noch meine Familie. Und er hat, der Junge, hat ihr halt so eine Muschel gegeben, wo sie reinpusten kann, wenn sie Hilfe braucht. Und am nächsten Tag ist sie dann zu ihrer Familie gegangen, hat ihr das erzählt. Und in dem Moment ist die Höhle eingestürzt. Und dann sind die halt weg mit diesem Jungen in eine andere Welt, wo es halt sicher ist. Und dabei haben die ganz viele Abenteuer erlebt. Mir hat der Film gefallen, weil es da wieder alles gibt, was ich finde, was in einen guten Film gehört. Und zwar Liebe ist drin, er ist lustig und er ist spannend. Und den kann man auf Prime gucken. Ja.
Genau, die drei ehernen Filmregeln von Lilly T. Liebe, Humor, Spannung. Und all diese drei Elemente sind laut ihr in dem Film The Groots zu finden. Und zwar ist dieser Film auf Netflix, da allerdings nur noch bis 11. Juni. Ich habe nochmal nachgeguckt. Die Fortsetzung, Alles auf Anfang, läuft dort noch etwas länger. Aber wenn ihr erst nach dem 11. Juni die Filmempfehlungen nachholt, guckt mal auf Amazon Prime. Ich meine, dass er dort verfügbar ist. Und ich werde Lilly dann zu nächste Weihnachten auch befragen, ob es nicht auch eine Serie von den Groots gibt. Ich meine, da hätte ich auch etwas gesehen. Also, das ist die Familienfilmempfehlung von Lilly. Und die nächste Familienempfehlung kommt von der großartigen Caroline Fortenbacher, die ja schon auch bei mir zu Gast war und wo wir auch über ihre Song Contest Vergangenheit gesprochen haben. Weil man muss ganz ehrlich sagen, hätte Caro dieses Jahr vielleicht für Deutschland gesungen, wäre es, glaube ich, nicht auf dem vorvorletzten Platz knapp für Österreich sich ausgegangen, sondern ich glaube etwas weiter vorne. Aber es war ja schon vor ein paar Jahren, als sie in einem deutschen Vorentscheid mitgemacht hat, ging es hier leider zugunsten der No Angels aus, obwohl alle schwer, schwer, schwer mit Caroline Fortenbacher gerechnet haben. Aber auf Caro muss man nicht verzichten. Sie ist gerade immer wieder auf ihrer Tour mit fantastischen Liedern, fantastischen MusikerInnen, die sie begleiten. Und ja, sie ist von Hamburgs Bühnen nicht wegzudenken. Und sie hat Folgendes für euch vorausgesehen.
Ich spreche dir gleich mal drauf, mein lieber Dominik. Das Glück hat 8 Arme. Olivia Colman, Regisseurin, Sally Field in der Hauptrolle. Es geht um eine alte Dame, die in einem Aquarium arbeitet und sich mit der pazifischen Riesenkrake anfreundet und auch sehr in Trauer ist, weil sie ihren Mann verloren hat, aber auch vor allen Dingen in jungen Jahren ihren Sohn. Und es taucht ein neuer junger Mann auf, der sich dann mit ihr befreundet bzw. mitarbeitet in diesem Aquarium. Und das, was dann als Plot zum Schluss rauskommt, das will ich ja natürlich nicht verraten, das ist so unfassbar, dass ich habe so schlimm geweint, dass es aber so schön war, weil es einfach so schöne Bilder auch sind. Sensationelle Schauspielerin, diese Sally Field, alles wirklich eine grandiose Besetzung und ich kann es einfach nur empfehlen. Gibt's auf Netflix. Flick.
Gibt's auf Netflix. Vielen Dank, Caro. Und ich darf eine kleine Korrektur anbringen. Die Regie hat nicht die großartige Olivia Colman, die fantastische Schauspielerin aus Die Rosenschlacht, gespielt, sondern eine junge Regisseurin namens Olivia Newman. Aber wirklich, glaube ich, ein ganz großartiger Film ist gerade ganz oben bei Netflix. Das Glück hat 8 Arme und ja, die großartige Sally Field, die ihr wahrscheinlich noch als Mutter aus Forrest Gump kennt oder als Mutter in Betty Mamoudi. Ich glaube, sie hat wahnsinnig oft wahnsinnig gerne Mütter gespielt. Also Sally Field in der Hauptrolle auf Netflix. Fantastisch. Vielen Dank, Caro. Und jetzt ist er bereit. Unser Janis Zaurins hat endlich es geschafft, seine erste Filmempfehlung aufzunehmen. Und wir eröffnen so langsam das Genre Satirenkomödie.
Dominik, voller Zärtlichkeit denke ich an unsere gemeinsame Zeit im Podcast zurück. Das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Jetzt hast du gefragt, ob ich einen Tipp für dich habe. Und das setzt mich immer so unter Druck, weil niemand kennt mich und das ist auch okay. Und denkt sich, was ist das für ein Idiot? Und man hat dann immer das Gefühl, ich muss jetzt irgendwas wahnsinnig Anspruchsvolles raushauen. Also habe ich einen Tag nur überlegt, was kann ich denn vorschlagen? Ich gehe leider nicht viel ins Kino zurzeit, weil einfach, ich weiß auch nicht, ich finde keine Zeit. Ist ja auch egal. Jedenfalls habe ich in meiner Verzweiflung jetzt zwei Filme rausgesucht, die ich für anspruchsvoll halte und geil. Ich habe von 1973 den großartigen Die Filzlaus mit Lino Ventura und Jacques Brel. Und niemand spielt den jämmerlichen Verlierer wie Jacques Brel. Das ist hervorragend. Sie haben es ja nochmal aufgelegt mit Jack Lemmon und Walter Matthau, aber es kommt nicht ran an Lino Ventura und Jacques Brel in meiner Vorstellung. Und Regie hat geführt Edouard Molinaro, ja, großartig. Der hatte Käfig voller Narren auch vorher gemacht. Und das Buch ist von Francis Weber, der hat den großen Blonden gemacht. Das ist also, diese Mischung ist schon krass. Oh Gott, ich bin schon über eine Minute. Damn. Ja, dann vergessen wir den zweiten Tipp. Ich mach das nochmal. Aber erstmal das hier.
Lieber Janis, erstmal machst du es nicht nochmal, weil es großartig war. Und das heißt, dass dich kennt keiner. Janis Zaurinz war jahrelang Ensemblemitglied bei der Extra-3-Familie im NDR. Ich vermisse ihn heute noch und ich muss mal ein bisschen anmerken, die Sendung hat ein bisschen gelitten, seitdem diese Familie nicht mehr dabei ist. Ich finde, wir sollten mal eine Petition starten. Die Extra-3-Familie muss zurückkommen. Und Janis ist auch schon jahrelang Mitglied am Hamburger Imperialtheater, das erste Hamburger Krimi-Theater, ganz vorn auf der Reeperbahn, wo er in Edgar Wallace, in Conan Doyle Kriminalstücken spielt, ein begnadeter Komiker. Und die Filzlaus ist übrigens auch ein Theaterstück gewesen. Und dieses Theaterstück, das wäre doch was für Janis. Also wenn ihr das vom Imperialtheater hört, bitte setzt dieses Stück an. Und es ist wirklich ganz egal, ob Janis den eiskalten Killer von Lino Ventura spielt oder den etwas hyperdepressiven Ehemann von Jacques Brel. Er wird in beiden Rollen großartig sein. Falls ihr einmal aber diesen Film sehen wollt, Die Filzlaus, den gibt es aktuell bei Apple TV zu leihen. Gibt auch eine sehr schöne DVD oder Blu-ray bei PDAX rausgekommen. Kann ich sehr empfehlen. Und Janis hat es ja schon angedeutet, es gibt ein Remake, Buddy Buddy von Billy Wilder, wo Jack Lemmon die Rolle von Jacques Brel spielt und Walter Matthau die von Lino Ventura, und macht einen Bogen drum. Also auch ich bin genau wie Janis ein sehr, sehr großer Billy Wilder Verehrer, wie glaube ich fast alle Gästinnen und Gäste aus meiner Sendereihe. Aber das ist sein letzter Film und er hatte nicht mehr diesen großen Esprit, den seine früheren Filme wie Das Apartment oder Manche mögen's heiß hatten. Er hat auch selber gesagt, er war mit diesem Film nicht so zufrieden, weil er eigentlich sagte, diese zwei Komiker zusammen, das bringt nicht sowas. Er hätte eigentlich als Killer so jemanden wie Clint Eastwood besetzen sollen. Und das ist natürlich genau der Faktor, warum eben Die Filzlaus so wunderbar funktioniert. Nicht nur, dass es der originale Film ist und die sich das alles selber ausgedacht haben, sondern natürlich, dass Lino Ventura, dieser beinharte Gangsterdarsteller, diesen Killer spielt. Und natürlich diese Gefährlichkeit, die kann natürlich wunderbar korrespondieren mit der Komik von Jacques Brel. Also, guckt Die Filzlaus, was Lustigeres wird's kaum mehr diesen Sommer geben. Allerdings gibt es etwas, was sehr komisch und aber auch sehr dramatisch ist. Es ist die nächste Filmempfehlung und das ist in unserer Sendung heute ein Film, den wir schon mal in unserer Reihe besprochen haben. Das wusste aber mein früherer Gast Sebastian Betzel, der Eberhofer, wusste das nicht. Und ich finde, es ist ein so toller Film, den kann man ruhig zweimal empfehlen.
Lieber Dominik, ich soll jetzt, den Auftrag hast du mir gegeben, über einen Film erzählen, der mich in den letzten Jahren besonders beeindruckt hat. Und da fällt mir sofort ein Triangle of Sadness von Ruben Östl und aus dem Jahr 2022. Das ist wirklich ein hervorragender Film, eine bitterböse Satire oder eine bitterböse Komödie über Superreiche und die ungerechte Verteilung von Reichtum auf dieser Welt. Das hat mich wirklich nachhaltig beeindruckt. Der Film ist sehr lange. Ich glaube, der dauert knappe 3 Stunden, aber irgendwie merkt man das gar nicht. Er ist böse, er hält drauf, er nimmt sich Zeit, er ist unkonventionell, er ist teilweise so, dass man mit offenem Mund davor sitzt und denkt, das zeigen die jetzt nicht wirklich. Es sind grandiose Schauspieler. Woody Harrelson, Sunny Mellis. Also es ist wirklich ein Film, der mich nachhaltig beeindruckt hat und der sehr böse ist, eine tolle Message hat und trotzdem auch wahnsinnig lustig ist. Ja, mein Tipp, Triangle of Sadness.
Und Sebastians Tipp kann man immer noch auf Amazon Prime sehen, wenn man das abonniert hat, aber auch natürlich auf diversen Online-Portalen leihen. Und genau, wie ich es vorher schon gesagt hatte, dieser Film war schon mal Thema, nämlich in der Episode Schiff der Träume, wo ich den wunderbaren Gast Justin Hibbeler, einen Schauspieler, mit dem ich zu der Zeit gerade geprobt habe im Staatstheater Kassel, mit ihm und Katharina Brehl haben wir die Produktion gemacht, Welcome to the Bates Motel, ein Stück, das immer noch läuft. Und falls ihr mal in Kassel vorbeikommt, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr euch das angucken würdet. Es hat natürlich auch viele filmische Aspekte, dieses Theaterstück. Aber Justin, genau, und ich haben über den wunderbaren Triangle of Sadness schon gesprochen. Und ich habe Justin gefragt, erstens willst du nicht sagen, dass es eine schöne Zeit war in unserem Podcast? Und B, hast du einen Film für uns?
Hallo, Justin Hibbeler hier. Es war mir eine große, große Freude, bei Filme unseres Lebens in dieser Staffel mit dabei zu sein. Und meine Empfehlung für den Sommer ist American Fiction, den ich jetzt vor ein paar Tagen erst gesehen habe. Nach einiger Zeit, von 2023 ist er schon. Aber ein sehr unterhaltsamer, sehr eleganter Film über den amerikanischen Literaturmarkt und Stereotype und alle Dinge, die dort zusammenkommen, und Jeffrey Wright spielt das auch ganz toll. Also American Fiction, meine große Empfehlung. Habt einen schönen Sommer. Bis dann.
Genau, und falls ihr es schon vergessen habt oder diese Folge noch nicht gehört habt, Justin Hibbeler hat auch den wunderbaren Traumschiff-Podcast, wo er alle Traumschiff-Folgen analysiert, die es so gibt. Und davon gibt es ja viele. Er ist immer noch dabei. Er hat auch ein ganz fantastisches Hörspiel mit seinen Kolleginnen und Kollegen gemacht. Und ja, überall, wo es Podcasts gibt, der Traumschiff-Podcast. Und ich freue mich sehr, dass du Justin auf American Fiction noch hinweist, weil dieser Film wirklich total untergegangen ist. Das muss ich sagen. Ich glaube, er ist wirklich eine Amazon Prime-Produktion. Und wahrscheinlich war das einfach im Auslauf von Corona, dass die den gar nicht groß ins Kino gebracht haben, sondern irgendwo auf der Plattform. Und mir geht es eh so ein bisschen so, als jemand, der diverse Streaming-Portale hat, dass ich das Gefühl habe, dass Amazon Prime immer wieder eigentlich qualitätsvolle Filme macht. So, da hat Jeff Bezos sicher nicht einen direkten Einfluss drauf, aber die bewerben sie dann einfach nicht. Und man denkt so, ach so, ach echt, den Film gibt's wirklich. Genau, also American Fiction mit dem wunderbaren Schauspieler Jeffrey Wright, der in sehr vielen Independent-Filmen auch gespielt hat. Auch in 1-2 Staffeln von Boardwalk Empire als Gegenspieler von Steve Buscemi dabei war. Und einige Leute werden auch noch kennen als Felix Leiter aus den Daniel Craig James Bond Filmen. Also, dann auf zu American Fiction. Und ja, ihr merkt so, die Leute waren immer ein bisschen nervös, weil sie ungefähr eine Minute Zeit hatten, einen Film zu bewerben, weil ich natürlich möglichst viele der Gästinnen und Gäste unterbringen wollte. Aber den Rekord an absoluter Knappheit aufgestellt hat die Hauptdarstellerin von dem großartigen Film Ich sterbe, kommst du, nämlich Jennifer Sabel. Und sie sagt das.
Ich empfehle I Like Movies von der kanadischen Regisseurin Chandler Levac. Das ist eine entzückende Tragikomödie über einen 17-jährigen Filmnerd. Und wenn es doch ein Film sein soll, der richtig wehtut, dann Sirat von Olivier Lasche. Der ist ganz krass und verstörend und so, so gut.
Ja, das ging schnell. 22 Sekunden. Mehr braucht Jennifer Sabel nicht, um ihre Botschaft an den Mann oder die Frau zu bringen. Und ja, I Like Movies. Warum es um einen Kino-Nerd geht und Film-Nerd geht, das können wir uns alle nicht erklären, warum sie das gerade uns empfiehlt, weiß ich nicht. Kann man aber auf jeden Fall auf allen möglichen Portalen leihen und ich weiß auch, Jenny ist ein Riesenfan von diesem Film, hat mir schon öfters davon erzählt und er ist auch ganz oben auf meiner Bucketlist. Ich werde genauso wie ihr versuchen, mir diesen Sommer den Film reinzuziehen. Übrigens, ich habe schon eingangs gesagt, Ich sterbe, kommst du ist ein Film, für den Jenny wahnsinnig viele Preise bekommen hat, indem sie wirklich umwerfend die Hauptrolle einer krebskranken Mutter spielt auf dem Weg zu ihrem Tod. Geschrieben hat sie ihn zusammen mit dem Regisseur Benjamin Kramme. Und übrigens, dieser Film ist in diversen Kinos immer wieder zu erleben. Und zwar, ich habe alle Termine, die es derzeit gibt, auf kinoheld.de gefunden. Und diese Termine dort werden laufend aktualisiert. Also falls ihr diesen Film noch nicht gesehen habt und es gibt ihn noch nicht als Stream, das wollte ich darauf hinweisen, er läuft bis jetzt nur in den Kinos. Und deswegen guckt nach, ob er vielleicht in nächster Zeit bei euch in der Nähe läuft, weil er ist wirklich hammerhart, aber er ist grandios geschrieben, inszeniert, gespielt und ja, er ist einfach lohnenswert, dieser Film. Und deswegen möchte ich, dass ihr euch den anguckt. Also bitte guckt auf kinoheld.de, ob der Film jetzt in eurer Nähe läuft und geht rein. Ja, Jenny, du hast uns auch den zweiten Film empfohlen, nämlich Sierat. Und das ist nämlich auch wieder ein Doppelgänger heute in dieser Sendung, weil Sierat wurde noch von diversen anderen Leuten empfohlen, nämlich von Katja Danowski und von Samuel Weiß. Und Samuel, der mit mir diese Folge gemacht hat über Apocalypse Now, der hat diesen Film sehr, sehr schön beschrieben. Und da hören wir jetzt mal rein.
Hallo, mein Name ist Samuel. Ich habe mit Dominik über Apocalypse Now und über Heart of Darkness gesprochen. Und den Film, den ich jetzt vorstelle, der ist auch eher auf der darken Seite angesiedelt. Ich bleibe dem Thema quasi treu. Es ist ein Film vom Oliver Lasche. Das ist geschrieben Lachse, ich weiß nicht, wie man das genau ausspricht. Ein galizischer Regisseur. Es ist eine spanisch-französisch-marokkanische Koproduktion und spielt in der marokkanischen Wüste. Es ist ein Vater, der seine verschwundene Tochter bei einem illegalen Techno-Rave sucht. Und es ist eigentlich gedreht wie ein Dokumentarfilm und dann kippt der Film in eine Survival-Apokalypse mit Minenfeldern, Explosionen und wirklich krassen Bildern. Der Soundtrack ist eigentlich Musik, die ich gar nicht mag. Es ist so hypnotischer, harter Techno. Aber die Bilder sind extrem langsam und haben einen fantastischen visuellen Sog, wozu die Musik perfekt passt. Gedreht ist es mit Laien. Wie gesagt, wirkt es wie ein Dokumentarfilm. Aber in der zweiten Hälfte des Films merkt man, dass es sehr, sehr professionell gemacht ist. Ich fand den Film, wie könnte man das beschreiben? Ist eine Art postapokalyptischer Western, der in einem Fiebertraum endet. Der Titel müsste ich dann auch noch erwähnen, ist Sirat und bedeutet auf Arabisch der schmale Pfad ins Jenseits. Wenn man den Film gesehen hat, versteht man den Titel sofort. Es gibt eigentlich nur zwei Arten, dem Film zu begegnen. Entweder man hat eine religiöse Epiphanie, noch wenn man ihn guckt, oder man schmeißt die DVD noch vor dem Abspann in den Müll. Aber genau das macht gute Filme aus.
Ja, damit ihr die DVD nicht im Müll schmeißt, könnt ihr ihn euch auch online angucken. Er läuft nämlich auf Mubi und man kann ihn auch auf diversen anderen Portalen online leihen. Und wie ich schon erwähnt habe, hatte Katja Danowski auch gesagt, sie möchte über diesen Film sprechen. Und da habe ich gesagt, sehr gerne, aber du weißt, dein Ehemann Samuel Weiß hat den schon empfohlen. Und sie, oh nein, oh scheiße. Und dann hat sie sich leider gar nicht mehr gemeldet. Aber das, finde ich, sollten wir alle Katja verzeihen, weil Katja war schon in zwei Folgen. Und wir haben immer wahnsinnig viele Filme zusammen geguckt, weil wir nie die üblichen zwei Filme gemacht haben, sondern immer drei Filme gemacht haben. Also wir kommen schon zusammen auf sechs Filme. Und dann darf Katja jetzt, finde ich, auch einmal sich eine Ruhepause gönnen. Lieber Samuel, liebe Katja, vielen Dank für Sirat. Ich habe mir auch noch den Trailer angeguckt, weil ich den auch noch nicht gesehen habe, den Film, und ich will mir den jetzt wirklich heute Nacht noch reinziehen, weil das wirklich ein ganz spezieller, krasser Film zu sein scheint und so außergewöhnlich. dass ich ja jetzt auch richtig Lust bekommen habe, den zu sehen. Samuel, den könnt ihr immer auf der Bühne des Hamburger Schauspielhauses sehen. Da ist er schon, glaube ich, seit 20 Jahren. Und falls ihr jetzt durch die letzte Folge und den heutigen Beitrag mit Samuel den Eindruck habt, dass Samuel eher so ein düsterer Typ ist, das kann ich sagen als jemand, der ihn schon sehr, sehr lange kennt. Er ist wirklich einer der humorvollsten Menschen, die ich kenne. Und ich bin echt gespannt. Ich hätte mal Lust, mit ihm über eine David Niven-Komödie zu reden. Aber ich weiß gar nicht, ob das noch kommt. So, also Samuel Weiß, der Theaterstar, vielen Dank für deinen Tipp. Und nun zu einem anderen Theaterstar. Er ist nämlich selbst wirklich schon ein Klassiker auf den Hamburger Bühnen. Und er hat auch einen ebensolchen zu empfehlen. Sein Name ist natürlich Michael Prelle. Und hier kommt er mit seiner Klassiker-Empfehlung.
Hallo Dominik, mein Tipp für den unbedingt sehenswerten Film ist Die Faust im Nacken von Elia Kazan, Originaltitel On the Waterfront. Ein Film mit Marlon Brando, Lee J. Cobb, Rod Steiger, Karl Malden, Eve Marie Saint. Marlon Brando gewann seinen ersten Oscar für diesen 1954 gedrehten Film von Elia Kazan. Und das völlig zu Recht. Seine Darstellung des Terry Malloy, eines ehemaligen Preisboxers, der in die Machenschaften von Gewerkschaften im New Yorker Hafenmilieu gerät, ist hinreißend. Auch die anderen Schauspieler sind ebenfalls großartig. Und der ganze Film, unterlegt mit der Musik von Leonard Bernstein, ist ein Meisterwerk. Unbedingt ansehen. Ciao.
Großartig. Großartig. Vielen Dank, Michael. Ach, verrückt. Diesen Film kenne ich natürlich auch. Aber ich hätte nicht gewusst, dass die Musik von Leonard Bernstein ist. Hättet ihr es gewusst? Jetzt bitte ehrlich sein. Ja, großartiger Film. Kann man, glaube ich, auf Apple TV leihen. Gibt's aber, ich meine, ist einer der Filme, den sollte man irgendwie auf DVD oder Blu-ray zu Hause haben, weil das ist wirklich ein absoluter Klassiker, den man immer wieder sich angucken kann. Und ja, Marlon Brando hat seinen ersten Oscar dafür bekommen. Und manche meinen ja, weil er das Jahr davor für den Stanley Kowalski in Endstation Sehnsucht nominiert war, auch in der Regie von Elia Kazan, dass das eigentlich so ein bisschen bei der Faust im Nacken so der Entschuldigungs-Oscar war, weil er ihn da Stanley nicht bekommen hat. Aber ich würde dir, Michael, total recht geben, weil nämlich seine Darstellung in der Faust im Nacken wirklich noch irgendwie viel tiefgründiger ist, viel komplexer als Stanley. Und er auch noch mal viel verletzlicher rüberkommt natürlich, was natürlich auch Rollen gegeben ist. Aber er hat einfach noch mal eine größere spielerische Bandbreite in der Faust im Nacken. Und ja, großartiger Film. Vielen Dank, Michael. Ja, was ganz interessant ist, weil Michael, ja, irgendwie, ihr kennt wahrscheinlich seine Stimme aus manchen Werbungen oder auch als Synchronsprecher. Michael ist ja unter anderem auch der Synchronsprecher des großen französischen Schauspielers André Duselier oder einer der Synchronsprecher. Und die nächste Stimme, da habe ich einige Mails zu bekommen. Und zwar hatte ich ja in der ersten Staffel eine längere James-Bond-Folge, weil Tim Grobe und David Gieselmann große James-Bond-Spezialisten sind. Und als wir gerade diese Folge aufgenommen hatten, also beziehungsweise habe ich die beiden eingeladen, in die Folge zu kommen, weil gerade die neuen Bond-Produzenten feststanden. Das ist jetzt auch 1,5 Jahre her. Und wir haben uns völlig aufgeregt getroffen und haben nochmal alle James-Bond-Filme diskutiert und James-Bond-Ableger und Parodien etc. Und waren eigentlich in vollendiger Erwartung. Und was ist? Also wir haben jetzt Sommer 26. Es ist für den Weihnachten 26 oder Januar 27 ist noch nicht der neue Bond-Film angekündigt. Es gibt nicht mal einen Darsteller. Es gibt nur Gerüchte über den Darsteller. So, falls ihr jetzt gerade eine frische Meldung habt, dann ist das dem geschuldet, dass ich ein paar Tage vor Ausstrahlung diese Sendung aufgenommen habe. Aber ohne Witz, ich glaube nicht, dass das jetzt so schnell geht. Ich bin gespannt, ob es überhaupt James Bond jemals geben wird in einer neuen Folge oder Jeff Bezos nun wirklich endgültig zu Ernst Dafoe Blofeld geworden ist und James Bond für immer auf dem Gewissen hat. Aber jetzt zurück zu den beiden Gästen, die ich da hatte und zur Stimme von Tim Grube. Weil einige haben nach dieser James-Bond-Folge gefragt, sag mal, war das nicht die Stimme von Vecna aus Stranger Things? Und ich habe das nochmal verglichen und dachte mir, ja, ihr habt doch irgendwie recht. Und ich habe Tim Grube wirklich mehrmals gefragt und habe wirklich versucht, nicht aufzugeben, immer wieder nachgefragt. Und er hat es mir bis heute nicht gesagt, ob das ist oder nicht. Also ich muss sagen, er hat es nicht entschieden dementiert, aber er hat auch nicht gesagt, nee, klar bin ich das. Und ja, keine Ahnung. Wahrscheinlich darf er es gar nicht sagen, wenn das ist. Ich habe dann aber nochmal nachgeforscht. Es gibt diverse Stranger Things Foren und da wird er absolut als Stimme gehandelt. Also hört selbst, aber hört vor allem seinem Filmtipp zu.
Meine unbedingte Empfehlung, meine Filmempfehlung überhaupt ist der Film What's Up, Doc von 1972 von Peter Bogdanovich. Das Ganze ist eine Adaption auf die Screwball-Comedies der ja, 30er, 40er Jahre. Und hier ganz im Speziellen von Bringin' a Baby 1938 mit Katharine Hepburn und Cary Grant. Und die Screwball-Comedies zeichneten sich dadurch aus, dass sie schnelle Dialoge hatten, unglaublich schnelle, komische Situationen hintereinander rein. Der Film ist mit Barbara Streisand und Ryan O'Neill und es geht im Kurzen darum, dass unterschiedliche Parteien alle zur gleichen Zeit mit exakt der gleich aussehenden Reisetasche in einem Hotel in San Francisco landen, mit unterschiedlichen Ideen. Unter anderem Barbara Streisand, weil sie scharf auf Ryan O'Neill ist. Und Ryan O'Neill reist an mit seiner Verlobten, um dort sich für ein Stipendium zu bewerben, in einem Geologenkongress mit seiner eigenen Eruptivstein-Kollektion. Das Ganze hat natürlich atemberaubend in dämliche Situationen, die alle voll und ganz ausgespielt werden. Und wer den Film unbedingt sehen will, sollte sich freuen auf den Vorspann. Denn Barbara Streisand singt hier You're the Top von Cole Porter. Der Film ist so, ich bin jetzt Ende 50 und habe diesen Film, ich glaube, 150 Mal gesehen, und ich, ohne zu übertreiben. Und ich glaube, jedes Mal, wenn ich den Film gesehen habe, denke ich, das Leben ist wunderbar. Das ist meine Empfehlung. Tschüss.
Vielen Dank, Tim, für diese wunderbare Empfehlung. Ja, ist was, Doc. Kann man leihen bei Prime oder bei Apple TV. Und gibt's auch als wunderschöne DVD oder Blu-ray. Und falls ihr euch nach diesem Film auch für den, sag ich mal, Vorbildfilm interessiert, Bring It Up Baby, den Tim auch benannt hat, den gibt's unter dem deutschen Titel auch Leoparden küsst man nicht. Und wie schon Tim erwähnt hat, Cary Grant, Katharine Hepburn spielen die Hauptrollen und ist von dem großen Filmmeister Howard Hawks inszeniert. Und es war natürlich noch ein wunderbarer Gast bei Filmen unseres Lebens, als wir über James Bond gesprochen haben. Der schon erwähnte Autor und Musikkolumnist David Gieselmann. Und er hat eine, wie ich finde, ganz wunderbare Empfehlung, mit der ich so nicht gerechnet habe.
Ja, hallo, hier spricht David Gieselmann, und ich möchte heute einen großen Popcorn-Film empfehlen, und zwar Star Trek, Der erste Kontakt. Ein legendärer Star Trek-Film, den man immer noch sehen kann, wenn man Jean-Luc Picard und die Serie nicht kennt. In dem Film muss Picard mit seiner Crew verhindern, dass die wie Bienen und Bienenvolk organisierten Borg den ersten Kontakt zwischen der Menschheit und einer anderen Spezies, nämlich den Vulkaniern, verhindern. Er muss verhindern, dass sie das verhindern. Und um das zu tun, reist ein Teil der Crew in die Vergangenheit und die andere ist mit dem Borg auf dem Raumschiff Enterprise. Unter anderem kommt es da zu dem ikonischen Dialog zwischen Data und Picard. Captain, ich glaube, ich empfinde eine Art Angst. Das ist ein faszinierendes Gefühl, nur höchst ablenkend. Data, ich glaube, dass das faszinierend für Sie ist, aber vielleicht sollten Sie Ihren Emotionschip vorübergehend deaktivieren. Gute Idee. Erledigt. Data, manchmal beneide ich Sie. Ein wirklich guter Film, das sage ich wirklich allen Ernstes, und ich empfehle sehr, ihn anzuschauen. Auf Wiederhören.
Und alle Trekkies, die diese Sendung hören, jubeln. Endlich, endlich, endlich ein Star Trek-Film. Und das hat mich übrigens auch drauf gebracht, dass mir eingefallen ist, ich habe noch keine einzige Science-Fiction- oder Weltraumfolge gemacht. Das steht natürlich für die nächste Staffel ab Herbst an. Das muss ich mir sofort aufschreiben, lieber David. Vielen Dank. Wer Star Trek, der erste Kontakt, sehen will, ich habe gesehen, den kann man auf Paramount Plus streamen. Und sonst, wie gesagt, DVD, Blu-ray, wahrscheinlich... Ihr Trekkies, schreibt mir doch auf filmeunsereslebens@ahoyradio.de. Wahrscheinlich gibt's wahnsinnig viele tolle Collections in Form von Raumschiffen oder Milchstraßen, wo man diesen Film sehen kann. Vielen Dank, lieber David. Großartig. Muss ich sagen, ist ein Genre, das ich wirklich viel zu wenig bis jetzt beackert habe, auch sozusagen privat als Filmliebhaber. Und ich gehe weiter zu einem anderen großartigen Gast, der auch, glaube ich, in der ersten Staffel dabei war, nämlich Lars Rudolf, der großartige Musiker und Schauspieler. Ihr könnt euch vielleicht noch erinnern, wir haben über Jazzfilme gesprochen und er ist mir unter anderem in Erinnerung geblieben, der gute Lars, weil er mich gezwungen hat, meine eigene Filmwahl vorzuspulen, weil er die so schlecht fand. Und macht aber nichts, weil es war ein großartiger Tag mit Lars und wir sind immer noch im Kontakt. Und ich kann etwas nachholen heute, was ich damals verpasst habe, weil ich habe natürlich über diverse Filmprojekte mit Lars gesprochen, die er gemacht hat, habe aber ganz vergessen zu erwähnen, dass er in einem ganz großartigen Meisterwerk mitspielt. Und zwar spielt Lars die Hauptrolle in Die Werkmeisterharmonien. Ein großartiges Meisterwerk von Bélatar, dem großen ungarischen Regisseur, der erst kürzlich verstorben ist. Und ja, für Arthouse-Cineastinnen und Cineasten ist er, glaube ich, kein Unbekannter. Diese Filme haben natürlich einen unglaublichen Sog. Lasst euch auf diese Filme ein. Und ich glaube, Die Werkmeisterharmonie mit Lars in der Hauptrolle ist ein ganz, ganz toller Einstieg. Gibt übrigens auch eine Wahl. Also wer nach der großen Timmy-Geschichte jetzt Free Willy 1, 2 und 3 gesehen hat und sich dachte, aber gibt's denn nicht noch andere Filme mit Wahlen? Das ist so einer, auch wenn er ganz anders ist. Und ja, Lars ist ein wunderbar verträumter, versponnener Mensch und deswegen habe ich jetzt seine Nachricht weder von Falk noch von mir zusammenkürzen lassen, weil ich finde, die 4 Minuten geben wir uns jetzt mal, weil das ist Lars, wie er leibt und lebt und das ist wunderbar in, ja, ein absolut eigenwilliger, großartiger Mensch und das ist seine Filmempfehlung, die er mir übrigens verboten hat, dass irgendjemand anders das nehmen darf. Das darf nur Lars machen. Auf jeden Fall nicht Lars Jessen. Das ist Lars Jessen am Schluss der Sendung ganz andere Tipps.
Ja, guten Tag. Ich würde gerne eine wirklich herzlichste Empfehlung zu Rose aussprechen, dem neuen Film von Markus Schleinzer mit der begnadeten, multitalentierten Sandra Hüller. Wirklich traumhaft, wie martialisch die da versucht, ein Mann zu sein, ein Mann ist, ein Mann aber nicht sein darf, weil der Penisbeweis fehlt. Und eine wirklich tragisch, dramatische Geschichte, die so schön in die alte Zeit gerückt ist, also so vor 300 Jahren etwa. Oder 400 oder 200, ich kann es gar nicht genau einrücken. Und da eben eine Art Gendergeschichte erzählt wird, die völlig fremd war, weil das halt kaum jemand wahrscheinlich gemacht hat. Und dieser Film so Kurven nimmt, die man wirklich nicht erwartet. Da werden Leute schwanger, die eigentlich nicht schwanger sein können und bestraft für Sachen, die eigentlich auch natürlich in der damaligen Zeit mit ihrer verqueren Moralvorstellung verboten waren. Also ich meine, auch dafür werden sie bestraft, diese Menschen, die einfach nur ihr Leben leben wollen. Und es ist so, finde ich, einzigartig wieder erzählt von Sandra mit Schleinzer zusammen und gespielt. Plus eine wirklich sehr, wie soll man sagen, eine sehr reduzierte, wunderschöne Musik, die auch fremd ist in diesem Konstellation und in dieser Zeit eigentlich, in der der spielt, und das nochmal wieder auf eine andere Ebene bringt, die interessant ist. Die Sprache in diesem Film ist, scheint sehr alt, deutsch alt, ja, alt geschrieben zu sein, und ist auch marginal gut. Also nicht marginal, sondern extraordinäri gut. Extra, also wirklich extrem gut, interessant, spannend, schön zuzuhören. Und man verlässt diesen Film und ist so in so einem Tunnel dann danach noch, in einem Zeittunnel, die man dann nach Hause geht und denkt, wow, wo war ich denn gerade? Also wunderschön, wunderbar. Besser kann Kino auch gar nicht sein in dem Moment. Wie gesagt, Rose, Sandra Hüller, Markus Schleinzer, Schwarz-Weiß. Wunderschön.
Ja, der wunderbare Lars Rudolf empfiehlt den großartigen Film Rose. Hoffentlich läuft dieser Film auch noch in einem Kino in eurer Nähe. Falls ihr noch nicht gesehen habt, holt es auf jeden Fall ganz schnell nach. Sonst müssen wir nämlich alle noch warten, bis der online erscheint. Also auf ins Kino. Irgendwo muss Rose noch laufen. Und jetzt eine weitere Nachricht von einem wunderbaren Kollegen, Benjamin Morik, ein anderer Schauspieler, mit dem ich Filme über den Tod besprochen habe. Und er hat mir zwei Versionen geschickt. Die eine ist glatt und professionell, und die andere Aufnahme, die mir geschickt hat, wird vom Klopfen seiner Tochter unterbrochen. Und wir fanden das beide so schön, weil nicht Perfektion, sondern Menschlichkeit macht doch unser Streben aus. Deswegen, glaube ich, wird es nie KI-Filme geben, sondern ich hoffe, dass es weiter Kino und Serien von Menschen für Menschen gibt. Soll doch der Terminator für seine eigenen Computer seine Filme drehen. Hier kommt der Benjamin mit seiner Filmempfehlung.
Nach unserem tollen Gespräch miteinander in der Spiel mit das Lied vom Tod Folge jetzt mein Sommerfilmtipp. Es ist Olivia in der ZDF-Mediathek. Ja, ich kann gerade nicht. Ich nehme auf für einen Podcast. Ja, ein Moment. Also, dieser Spielfilm zeichnet den Weg von Olivia Jones von ihrer Kindheit bis nach Hamburg nach. Du, ich kann gerade nicht in einer Minute. Und ist so beeindruckend, weil der Umgang von Olivia Jones mit den Hindernissen, die ihr in den Weg gelegt wurden, so wundervoll kreativ, liebevoll, kraftvoll ist. Sie hat einfach mit Werf immer weitergemacht und ist in diesem nie aufgeben und nie einschüchtern lassen so wundervoll vorbildlich und mutmachend, dass es mich glücklich gemacht hat. Ja, was kann man von einem Sommerfilm noch verlangen? Dazu kommt eben, ja, das ist wichtig, der Humor. Ja, der ganze Film ist bei aller Tragik unglaublich komisch. Ist phänomenal inszeniert von Till Endemann. Das Schauspielensemble, Casting Marion Haag, ist sensationell. Ich will ja stellvertretend Johannes Hegemann in der Titelrolle nennen. Ein grandioser Film. Der, ja, danach hat man auch gute Laune. Und ich hoffe, der Sommer wird so wie dieser Film. Mutmachend mit guter Laune. Und der ganz genaue Short wird mich in einem kleinen Cameo-Auftritt entdecken können. Alles Liebe, macht's gut. Euer Benjamin Mohrig. Tschüss.
Vielen Dank, Benjamin. Olivia in der ZDF-Mediathek mit Annette Frier als die Mutter und mit Johannes Hegemann als Olivia. Und ich würde sagen, das ist das Stichwort.
Hey Dominik, hier ist Johannes und hier kommt meine Filmempfehlung. Und zwar möchte ich allen Hörern und Hörerinnen den Film Paris is Burning ans Herz legen. Und zwar ist das ein Dokumentarfilm von Jenny Livingston, der Ende der 80er Jahre die Ballroom-Szene in New York begleitet und beleuchtet. Und die Ballroom-Szene ist die Szene, wo queere und transgeschlechtliche Menschen eigentlich ihre Identität ausleben konnten, wo sie gefeiert haben, wo sie sich getroffen haben und sogenannte Bälle veranstaltet haben. Und es war aber nicht nur einfach eine wilde Party, sondern es wurde auch, es gab eine Jury, es wurde da, man konnte da richtig Fame mit erlangen in einer an den Rand gedrängten, prekarisierten Szene, die damals viel krasser, also wirklich furchtbar von Gewalt und Armut betroffen war. Also es ist wirklich ein eindrücklicher Film, der sehr viel Spaß macht, der aber auch oft sehr traurig ist und ja, sehr berührt mit tollen Menschen, die da begleitet werden. Und es gibt irgendwie einen ganz, ganz, ganz intimen Einblick in diese Szene, in diese Welt, in dieses Leben Ende der 80er Jahre da in New York. Und ich bin auf diesen Film nochmal gestoßen. Ich habe ihn schon mal gesehen, aber jetzt nochmal gestoßen. Letztes Jahr, als ich mich vorbereitet habe auf den Olivia Jones Film, der jetzt gerade in der ZDF-Mediathek auch zu sehen ist. Und habe da nochmal diesen Film gesehen. Und ich kann ihn wirklich, es ist einer der besten Dokumentarfilme, die es gibt. Und ich kann ihn wirklich nur empfehlen. Er ist, was Verständnis oder auch für Drag und für Voguing, diese Tanzart, die dort eigentlich herkommt, was das alles angeht, ist es wirklich das Beste, der beste Film, den besten Dokumentarfilm, den man sehen kann.
Also Leute, schlagt eine Fliege mit zwei Klappen oder zwei Fliegen mit einer Klappe, heißt ja eigentlich, und guckt euch mit dem gerade gehörten Johannes Hegemann Olivia in der ZDF-Mediathek an. Und davor oder danach Johannes Dokumentation-Empfehlung Paris is Burning, eine Doku von Jane Livingston, die bei Movie läuft. Johannes, vielen Dank für den Filmtipp und bye bye.
Bye bye.
Das hat mir nämlich Johannes noch erklärt, dass das in der Doku, ich habe sie noch nicht gesehen, dass das da die Leute da immer zueinander sagen auf diese wunderbare Art und dass er das für sich auch adaptiert hat. Aber wo ist denn Janis Zaurins? Er hat doch gesagt, er empfiehlt uns zwei Filme. Und den ersten hat er schon, nämlich Die Filzlaus, eine großartige Komödie. Und jetzt sind wir natürlich gespannt, was ist sein anderer Film?
Ja, hier noch mein zweiter Tipp. Was soll der Geiz? Ich hau noch einen raus von 2002. Igby Goes Down mit Kieran Culkin. Das ist der jüngere Bruder von Macaulay Culkin. Und da hat damals niemand mit gerechnet. Und heute kennt man ihn ja aus Succession oder Real Pain war der letzte Film, den er gemacht hat. Hervorragender Film, hervorragender Schauspieler. Und da ist er ein junger Bengel. 2002 ist er gedreht worden. Mit Susan Sarandon spielt seine Mutter. Claire Danes, Jeff Goldblum spielen mit. Also wirklich, wirklich viele. Bill Pullman, Ryan Philippe und also wirklich ein Riesenstaraufgebot. Geiler Film, spielt einfach zu einer Zeit. Das ist wie Reifeprüfung, nur 2002. Und alles ist so ein bisschen deprimierender, finde ich. Aber es ist ein toller Film, geile Schauspieler. Es ist dramatisch, es ist tragisch, es ist witzig. Es ist alles, was man braucht. Dieser Film hat mich wahnsinnig unterhalten. Ich finde ihn richtig gut. Und er besteht bis heute, 2002, hätte man nicht gedacht. Kieran Culkin ist es also immer wert, geguckt zu werden. Geiler Schauspieler.
Super Empfehlung. Vielen Dank, Janis. Ja, Kieran Culkin ist auch absolut ganz oben auf meiner Liste. Großartiger Mann. Igby könnt ihr auf Amazon Prime sehen und auf Apple TV. Eine wirklich wunderbar leichte, traurige Komödie. Hat auch noch heute viel zu sagen. Gebe ich Janis total recht. Großartig. Also ihr merkt, die Liste wird immer länger. Der großartige Olivia-Film, Igby, um nur einige zu nennen. Und wir haben es gesehen, wir haben jetzt viel anspruchsvolle Sachen gehabt, viele Sachen, die auch sehr komisch sind, viele Komödien. Jetzt habe ich mir gedacht, jetzt machen wir eine kleine Thriller-Sektion. Und ja, wen haben wir denn da? Wer kennt sich denn gut mit Thrillern aus?
Moin, hier ist König Boris. Und mein Filmtipp für euch lautet Ghost Dog. Das ist ein Film von Jim Jarmusch mit dem großartigen Forest Whitaker in der Hauptrolle. In diesem Film spielt er einen Auftragskiller, der für die Mafia arbeitet. Und er ist einem Mafia-Boss gegenüber loyal, weil der ihn irgendwann mal gerettet hat. Dann geht aber einer von seinen Aufträgen irgendwann schief und die Mafia wendet sich gegen ihn sozusagen. Und er kommt in ziemliche Bedrängnis. Ist ein ganz toller Film, sehr atmosphärisch. Der Auftragskiller wohnt auf einem Dach mitten in einer Stadt. Ist sehr hübsch anzusehen mit einem Haufen Tauben, die er züchtet und die er auch zur Kommunikation mit seinen Auftraggebern verwendet. Außerdem gibt es sehr gute Musik in diesem Film von RZA, vom Wu-Tang Clan. Und diese Mischung macht das Ganze zu einem echt sehenswerten Film. Also zieht ihn euch rein, macht Spaß. Liebe Grüße, tschüss.
Boris von Fettes Brot, vielen Dank. Großartig, dass du in der Sendung warst und vielen Dank für diese tolle Filmempfehlung. Genau, Jim Jarmusch, Ghost Dog, der Weg des Samurai. Man kann ihn online leihen auf YouTube, auf Google Play oder auf Apple TV. Es gibt, wenn ihr auch guckt, diverse Jim Jarmusch Collections auf DVD und Blu-ray, die man neu und gebraucht kaufen kann. Vom Arthouse bzw. Bleiern Pictures Label rausgebracht, wo man den sieht. Weil ich sag euch eins, wenn ihr einen Jim Jarmusch Film liebt, dann liebt ihr fast alle anderen auch. Also Ghost Dog könnte sozusagen der Einstieg in eine neue Filmdroge sein. Und worauf ich nochmal hinweisen will, König Boris hat natürlich dieses großartige Buch FC St. Pauli, eine Liebeserklärung geschrieben, über das wir auch gesprochen haben, als er in der Sendung hier zu Gast war, in der Sendung Forever Young. Und ich möchte nochmal seine Lesetermine, die jetzt bald anstehen, raushauen. Nämlich am 5. Juni liest er in Husum im Speicher, am 7. Juni ist er in Hamburg im Schanzenzelt und anscheinend vom 6. bis zum 8. August, 3 Tage durch, oder an einem der 3 Tage, das müsst ihr vielleicht nochmal genau nachgucken, in Georgsmarienhütte, bei Hütte rockt. Georgsmarienhütte ist in der Nähe von Osnabrück, wenn ich nicht ganz falsch liege. Und denkt dran, wenn ihr die Sendung gehört habt, ihr wisst, Boris ist wie ich, er liebt Pünktlichkeit. Also guckt die Uhrzeit nach, wann diese Lesung losgeht und sitzt eine Viertelstunde vorher auf eurem Platz. Handy aus, Buch auf, Kugelschreiber bereit zum Unterschreiben und noch etwas. Wenn ihr zu der Lesung geht, seid sehr, sehr nett zu Boris, weil sein Club, der FC St. Pauli, ist gerade abgestiegen in die 2. Liga. Und wir haben uns eigentlich nach der Sendung schon verabredet für das Champions League Viertelfinale, wenn mein Heimatverein, der SK Puntigamer Sturm Graz, auf den FC St. Pauli trifft. Und das müssen wir jetzt um ein Jahr verschieben, wenn St. Pauli wieder in der 1. Liga zurück ist und durchmarschiert zu den internationalen Plätzen. Also, man wird ja noch träumen dürfen. Und ein ganz anderer großartiger Musiker hat auch eine Thriller-Empfehlung für euch.
Hallo, hier spricht Bela B. Und meine Filmempfehlung, meine absolute Filmempfehlung, einer der besten Filme, die ich in den letzten 10 Jahren gesehen habe, ist The Hunt von 2020. Nicht zu verwechseln mit The Hunt von 2011 mit Mads Mikkelsen. Der ist auch großartig. Ich meine den Film von 2020 mit Betty Gilpin in der Hauptrolle. Vielen vielleicht bekannt aus der großartigen Women's Wrestling Serie Wow oder aus Nurse Betty oder ja, weiß ich nicht. Eigentlich ist sie mehr eine Seriendarstellerin, aber das ist ein abendfüllender Spielfilm und sie ist zum Niederknien. Wer sich nicht sofort in sie verliebt in dem Film, der hat kein Herz. Die ist wirklich eine ganz großartige Entdeckung. Und der Film ist super. Das Genre ist absolut nicht zu spezifizieren. Es ist eine Satire, sehr überspitzt. Es ist blutig. Es ist, es geht im weitesten Sinne um eine Menschenjagd. Aber wie, warum, weshalb, das ist so überraschend und so seltsam, dass man sich einfach nur freuen kann. Und es ist ein Blick, obwohl die Originalgeschichte aus den 20er Jahren ist, ein schonungsloser Blick auf die Welt Anfang der 2020er oder passt auch jetzt gut. Tut euch selbst den Gefallen, wenn ihr den Film seht, versucht so wenig wie möglich über den Film herauszufinden, um euch nicht die Überraschung zu nehmen. Und ganz besonders die Gegenspielerin von Betty Gilpin, die erst am Schluss richtig auftaucht, versucht nicht rauszufinden, von wem die gespielt wird, dann nehmt ihr euch einen Großteil der Überraschung, also vielleicht sogar im Vorspann, ich weiß gar nicht, ob der Name da auftaucht, die Augen kurz zu machen. Umso besser wird es dann. The Hunt mit Betty Gilpin. Einfach Wahnsinn, der Film. Bela B.
Ich halte mich natürlich ganz streng an die Regeln, verrate nichts weiter von dem Film. Ich sag euch nur, man kann den auf Amazon Prime gucken, auf Netflix läuft er auch. Ja, Belas Empfehlung, The Hunt. Und Bela wird ja nächstes Jahr, startet er wieder mit Fahren oder Rod González, die große Ärzte-Tour. Ich glaube, es sind alle Konzerte schon ausverkauft. Ja, wenn ihr keine Karten habt, dann tröstet euch mit der Hand. Und jetzt kommen wir zum letzten Kapitel der Folge. Und zwar haben ein paar Leute noch ein paar Kinobesuch-Empfehlungen gehabt, weil manche Leute sich natürlich auf Kinofilme freuen. Und wir können nicht immer zu Hause sitzen und streamen. Und wenn wir jetzt vom Freibad nach Hause gehen, vielleicht gibt's doch da einen guten Film. Und zwar macht jetzt den Auftakt, macht Daniel Schröckert von Rockin' Beans TV.
Ja, ahoi Dominik und ahoi liebe Zuhörenden. Ich nehme diese Gelegenheit hier wahr, um auf einen Film aufmerksam zu machen, der demnächst im Kino startet hier in Deutschland, den ich sehr, sehr, sehr schwer erwartet habe, auf den ich mich sehr gefreut habe und von dem ich dann auch tatsächlich eine Benchmark bekommen habe. Dieser Film heißt The Furious. Er stammt von einem Regisseur namens Kenji Tanigaki und hat unter anderem kampferprobte Darsteller wie Xim Yao, Joe Taslim oder Yayan Ruyan im Cast. Letzteren kennt man unter anderem von The Raid und The Raid war original die Messlatte für diesen Film. Kenji Tanigaki wollte einen Film machen, der mindestens so gut ist wie The Raid, wenn nicht sogar noch besser. Und ich finde, das ist ihm gelungen. Die Handlung ist sehr einfach. Es geht hier um einen Vater, der möchte seine Tochter retten. Die wurde entführt von einem Kinderhändlerring. Und dabei, ja, verbündet er sich halt mit einem Mann, der auf der Suche nach seiner Frau ist. Die war Reporterin und hat ebenfalls in diesem Fall ermittelt. Und gemeinsam müssen die sich jetzt nun durch eine Unmenge an Gegnern prügeln, schlachten, fetzen oder kloppen. Und das wird wirklich ganz, ganz fantastisch in Szene gesetzt. Also das Sounddesign schmatzt und klatscht wie im Schlachthaus. Der Schnitt fängt punktgenau jede Bewegung und jede Wucht ein und führt die dann auch entsprechend fort. Die Kamera ist agil und beweglich, aber nie nervös und zittrig. Und dann halt auch die Darsteller geben ihr Menschenmöglichstes, um hier Akrobatik abzuliefern, die einem die Kinnlade runterklappen lässt. Also ich habe selten einen Film gesehen, dessen Akrobatik oder dessen Choreografie, dessen Kampfkunst mich so zum Staunen gebracht hat, wie dieser hier. Und dann wird das Ganze noch gekrönt von einem Finale, das nicht nur Sergio Leone stolz machen würde, sondern hoffentlich bald als The Good, The Bad and The Baldy in die Martial-Arts-Geschichte eingehen wird. Also von mir gibt's die volle Empfehlung für The Furious. Ich fand den wirklich ganz, ganz fantastisch, wenn man denn auf Martial-Arts-Kino in Perfektion steht.
Und Leute, wir lieben Martial-Arts-Filme in Perfektion und wir können uns von The Furious überzeugen lassen. Ab 18. Juni, da ist der Kinostart. Und jetzt gehen wir aber wieder von Thriller und Kampfkino rüber in einen anderen Kinobesuch und zwar in einen Film, der wieder eher eine sensiblere Seite des Menschen zeigt. Und Dominik Decker von Marquez spricht diese Empfehlung aus.
Hallo, hier ist Dominik Decker. Ich gratuliere ganz herzlich zum Staffelfinale von Filme unseres Lebens. Gratuliert man da? Ich weiß es nicht. Ich tue es einfach. Ein Film, den ich im Moment sehr empfehle, ist Luisa. Den habe ich gerade im Kino gesehen. Ein inklusiver Dreh, der ein ganz wichtiges Thema behandelt. Und zwar die Situation von Heimbewohnenden. Der wurde gedreht in der Nähe von Hildesheim. In einer Örtlichkeit, die auch vor kurzem noch ein Heim gewesen ist. Ein Film, der eine sehr berührende und beklemmende, möchte ich fast sagen, Atmosphäre verbreitet, sehr sehenswert. Im Übrigen auch mit sehr, sehr schöner Musik von Insa Rudolf.
Ja, vielen Dank. Luisa heißt der Film. Und was ja wunderbar ist, was Dominik Decker von Marquez war ja mit seinem Bruder Christian Decker, der bei Fear in the Slaughterhouse spielt, zu Gast. Und sie haben sich damals für die Folge auf einen Film geeinigt. Und so ist es heute auch gewesen. Und jetzt kommt nämlich Christians Werbung für Luisa.
Hallo, hier ist Christian Decker und ich schließe mich der Empfehlung meines Bruders an. Wir waren Ende April im Raschplatz-Kino und haben den Preview gesehen von dem Film Luisa. Der ist gemacht von der Regisseurin Julia Rösler, der Musikerin Insa Rudolf und der Dramaturgin Silke Merzhäuser. Und die treten auch unter dem Namen Werkgruppe 2 im Theaterbereich in Erscheinung und widmen sich immer sehr spannenden Themen, die eigentlich in der Gesellschaft oft unter den Teppich gekehrt werden und trotzdem total wichtig und relevant sind. Und da möchte ich nicht zu viel spoilern. Ist ein ziemlich harter Film, ziemlich bewegendes Thema. Absolute Empfehlung an dieser Stelle. Geht da gerne hin, wenn der bei euch läuft.
Also Luisa, läuft schon im Kino, habe ich gesehen, in Hamburg zum Beispiel, im Zeiser und im Abaton. Luisa ist eine Koproduktion von der Werkgruppe 2 Filmproduktion zusammen mit Hanfgan und Ufer und auch dem ZDF. Und ja, ich habe ihn noch nicht gesehen. Vielen Dank, lieber Dominik, vielen Dank, lieber Christian, für eure Empfehlungen. Übrigens, wenn ihr Dominik mit Marquez erleben wollt, er macht am 4. Juli in Wedel ein Konzert für den NDR. Zusammen mit Marquez und Achtung Leute, Eintritt ist frei. Also, wir sehen uns bei Marquez am 4. Juli und Christian ist natürlich mit Fury in the Slaughterhouse weiter auf Tour und er spielt ein exklusives Release-Konzert mit den Furies zusammen vom neuen Album Changes am 26. Juni in Hannover und weitere Live-Termine auf www.fury.de. Außerdem ist Christian ja auch ein versierter Theatermusiker und wird auch nächste Spielzeit am Schauspiel Hannover bei 2 Produktionen auf der Bühne stehen. Und er hat auch noch einen Geheimtipp für euch. Mit der wiedervereinten Band The Color Red spielt Christian am 14. August im Indra auf der Großen Freiheit 64. Also, da ist, finde ich, einiges für Musik gesorgt, aber wir haben noch eine Musikerin hier in der Runde. Und zwar war sie schon ganz am Anfang, fast am Anfang der ersten Staffel bei mir zu Gast. Hier kommt Betty Kruse.
Hallo Dominik, hier ist Betty Kruse. Krass, Staffelfinale. Und ich darf noch mal eine Empfehlung abgeben und das tue ich total gerne. Und zwar empfehle ich den Film, den ich hier vor 3 Tagen in Wien im Kino gesehen habe. Ich glaube, es heißt Admiral Kino. Und er heißt The Drama. Robert Pattinson und Zendaya. Und ich fand den Film mich hat er total gecatcht. Er ist nicht schwarz-weiß. Er ist super unterhaltsam. Er regt zum Nachdenken an. Ich kann gar nicht viel drüber erzählen, weil ich es ein bisschen halte wie der Trailer, der oder dem ZuschauerIn auch vorher nicht so verrät, was eigentlich genau passiert und worum dieses Drama sich entspinnt. Aber ja, ich bin sehr begeistert und möchte ihn allen empfehlen. Und empfehlen will ich auch am 22. August in Hamburg nach Altona zu kommen zum Fuchsfest, denn da spielen wir um 21 Uhr mit großer Band. Und ich würde auch allen empfehlen, einfach mal auf meiner Homepage zu gucken, weil es gibt noch einige Gigs mehr deutschlandweit diesen Sommer. So, happy Staffelfinale, guckt The Drama, macht kein Drama und bis bald.
Danke, liebe Betty. Und warum man wundert, warum sagt sie extra, dass es kein Schwarz-Weiß-Film ist? Betty und ich haben nämlich beide, als wir uns getroffen haben für unsere Episode, beide gegenseitig Schwarz-Weiß-Filme lustigerweise vorgespielt. Genau, The Drama. Hoffentlich auch im Kino bei euch um die Ecke. Und Bettys Album wird schon gut gehen, gibt's online. Oder, ihr wisst ja, ich schwöre aufs Analoge, gibt's auch auf Vinyl. Ja, geht auf ihre Homepage, sonst kann ich euch sagen, sie spielt am 18. Juni beim Goethe-Universitäts-Sommerfest in Frankfurt. Am 11. Juli hat sie eine Album-Release-Show in Husum im Speicher. Ist interessant, König Boris, Betty bei den Husum, es scheint The Place to Be zu sein. Und am 17. Juli ist sie im Lenzen an der Elbe mit ihrer Band. Da werden Infos noch folgen, also bleibt dran auf ihrer Homepage. Und sie ist am 27. September in Hannover im Kulturpavillon. Alright. Und interessanterweise beenden wir heute die zweite Staffel mit Lars Jessen, der mit mir auch die erste Staffel beendet hat. Und er hat gleich zwei Tipps für euch.
Ja, hier ist Lars Jessen. Ich wollte euch auch teilhaben lassen an meinen Sommerplänen. Und zwar der Film, auf den ich mich am meisten freue, heißt Verflucht normal von Kirk Jones. Der hat damals einen meiner absoluten Lieblingsfilme gemacht. Long Live Ned Devine. Ich glaube, da können sich alle drauf freuen. Die Geschichte von einem Tourette-kranken Typen. Lustig, berührend. Ich habe den Trailer schon gesehen, freue mich da tierisch drauf. Ja, und dann Ende des Sommers am 20. August läuft dann auch mein neuer Kinofilm Spaziergang nach Syrakus in den deutschen Kinos ein. Wir machen eine große Kinotour und hoffen, dass viele Leute in unseren Film kommen. In diesem Sinne einen schönen Sommer euch allen.
Vielen Dank. Verflucht nochmal von Kirk Jones, der erste Film-Kinotipp von Lars Jessen. Kinostart am 28. Mai. Hat den wunderbaren Originaltitel doppeldeutig. I swear. Ich schwöre, ich fluche, wunderbar, freue ich mich auch schon drauf und natürlich freuen wir uns auch alle auf Lars' eigenen Kinofilm Spaziergang nach Syrakus mit seinem Stammschauspieler Charlie Hübner und mit Lina Beckmann. Ob Lars Rudolf kurz dabei war und rausgeschnitten wurde, die Leute, die diese Sendung verfolgen, verstehen diesen kleinen Insider-Gag, das sei dahingestellt. Also, ich kann mich nur Lars Jessens Wünschen anschließen, euch einen schönen Sommer wünschen, mich nochmal für eure Treue bedanken. Ich hoffe, es waren auch heute wieder zumindest ein, zwei Filme dabei, wo ihr sagt, oh, da habe ich jetzt Bock, den zu hören. Ich möchte mich ganz herzlich noch bei den Gästinnen und Gästen bedanken, dass ihr mir noch Beiträge geschickt habt mit euren Empfehlungen für den Sommer. Auch die Leute, die es nicht geschafft haben oder wo jemand anderes den Film weggeschnappt hat, ist nicht so schlimm. Ich fand's toll, dass ihr es zumindest versucht habt, noch ein Thema zu finden. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ahoi Radio, bei Gute Leute Podcasts und bei euch allen. Ja, raus in die Sonne und ein Eis geschleckt und heute Abend einen guten Film. Vielen Dank, macht's gut, ciao.
Halt, 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 halt! Leute, seid ihr auch so, dass ihr im DVD- und Blu-ray-Menü nach Easter Eggs guckt, also nach versteckten Features? Oder seid ihr auch so, dass ihr im Kino den ganzen 5,5-minütigen Abspann sitzen bleibt, in der Hoffnung, dass es nachher noch eine kleine Szene gibt, eine versteckte Szene? Genau für euch sind jetzt noch die zwei kleinen Easter Eggs. Und zwar kommen jetzt noch zwei Filmempfehlungen. Und zwar von Katrin Striebeck und von Julia Westlake. Und beide haben noch ganz wunderbare Filme im Kino gesehen. Die beiden Filme kann man vereinzelt noch im Kino sehen, die gibt's aber auch schon als Stream. Also, wie ihr es lieber gucken wollt, beide Filme gibt es zu sehen. Und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Sommer und hier sind noch die beiden Tipps.
Lieber Dominik, hier ist Katrin. Ich war in letzter Zeit leider wirklich kaum im Kino, aber ich war einmal im Kino in, ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke und war hin und her gerissen zwischen unglaublichem Lachen, wahnsinnigem Weinen, tiefer Berührung, großem Humor, Zärtlichkeit, Wiedererkennen von meiner gesamten Schauspielschulzeit in den 80er Jahren und ja, tief beeindruckt von diesen großartigen Leistungen in diesem Film, egal von welcher Generation, und wirklich ein Riesenvergnügen. Und ich liebe die Bücher von Joachim Meyerhoff und ich habe das Buch geliebt und jetzt liebe ich den Film auch. Also, den kann ich wärmstens empfehlen.
Mein Filmtipp ist ein Familiendrama. Und das ist vielleicht nicht so überraschend, denn ich habe ja mit Dominik auch über mein Verhältnis zu meinem Vater gesprochen, der mehr abwesend als anwesend war. Und ich mochte besonders den Film Sentimental Value im vergangenen Jahr. Der ist auch mit einem Oscar ausgezeichnet worden. Und da geht es um eine Begegnung zwischen einem Vater, der sehr früh seine beiden Töchter, also die Familie, verlassen hat und der später zurückkehrt und nun hofft, die Beziehung irgendwie gerade zu rücken. Und die eine Tochter hat Familie gegründet und eher so dieses klassische, den klassischen Weg gewählt. Die andere ist Schauspielerin und hat keine Familie gegründet. Und der Vater schreibt ihr nun eine Rolle in seinem neuen Film. Sie soll die spielen, sie will es aber nicht. Es gibt viele Konflikte. Es geht um die Unfähigkeit zu kommunizieren innerhalb von Familien, generationsübergreifende Traumata. Vielleicht aber auch Hoffnung, trotz aller Verletzungen. Und deswegen mag ich den Film. Ich empfehle Sentimental Value.